Inforadio Podcast. Herzlich willkommen zur Landespolitik, dem Wochenrückblick für Berlin und Brandenburg im Inforadio. Mein Name ist Holger Hansen. Der Zeitpunkt war dann doch eine Überraschung. Berlins regierender Bürgermeister Michael Müller berief am Mittwochnachmittag sehr kurzfristig eine Pressekonferenz ein. Er habe immer wieder gehört, dass es in der Berliner SPD neue Impulse geben müsse und verkündete:
Ich finde, das stimmt. Und aus diesem Grund habe ich dann zwischen Weihnachten und Neujahr auch für mich den Entschluss gefasst, nicht wieder anzutreten als Landesvorsitzender. Ich glaube, dass ich auch eine gute Situation übergeben kann.
Beim nächsten Landesparteitag im Mai sollen stattdessen Bundesfamilienministerin Franziska Giffey und SPD-Fraktionschef Raed Saleh gemeinsam als SPD-Landeschefs kandidieren. Das haben alle drei zusammen auf der eilig beraumten Pressekonferenz erklärt. Ute Schumacher berichtet.
Als Team gemeinsam mit SPD-Fraktionschef Raed Saleh will Franziska Giffey mithelfen, die Berliner SPD wieder politisch an die Spitze zu führen. Die Nummer 1 soll die SPD unter dem Team werden.
Ich habe Lust, in Berlin und mit der Berliner SPD das zusammen zu machen. Und das wird gut, ich sag's Ihnen,
sagt die amtierende Bundesfamilienministerin zuversichtlich. Unklar bleibt, ob Giffey noch vor Ende der Legislatur regierende Bürgermeisterin werden möchte. Ausweichend antwortet sie, sie habe noch viel vor als Bundesfamilienministerin. Michael Müller erklärt sich als regierender Bürgermeister ganz ähnlich.
Da habe ich mir viel vorgenommen und will auch ganz klar sagen, dass wenn man nicht mehr Parteivorsitzender ist, man natürlich auch ein Stückchen Freiheit zurückgewinnt. Tatsächlich weniger Termine auch, aber vielleicht auch weniger Korsett, politisches Korsett, in dem man sich bewegt. Und es ist ja so, dass wir in Berlin auch noch einiges vorhaben.
Müller verweist darauf, dass die Berliner SPD erst im nächsten Frühjahr entscheiden werde, wer Spitzenkandidat werde. Zu dem Schritt, nicht mehr länger Berliner SPD-Vorsitzender sein zu wollen, hat sich Müller nach seinen Worten zwischen Weihnachten und Neujahr entschieden. Er will damit seinen Beitrag leisten, dass neue Impulse und Ideen auch in der Führung der SPD sichtbar werden.
Und zwar mit Franziska Giffey und Raed Saleh als Doppelspitze. Der SPD-Fraktionschef hat sich ebenfalls viel vorgenommen. Er wolle alles tun, um die Partei in Berlin wieder ganz nach vorn zu bringen, kündigte er an.
Wenn der Parteitag sagt ja, dann werden wir die Ärmel hochkrempeln und ackern, damit es in der Partei wieder bergauf geht und dass die Partei dort ist, wo sie es auch verdient, und zwar auf Platz 1.
Das wäre freilich tatsächlich eine Menge, denn nach den letzten Umfragen steht die SPD auf Platz 4 hinter den Grünen, der CDU und der Linken. Ob die Sozialdemokraten wieder ganz nach vorn rücken können, etwa mit einer Spitzenkandidatin Franziska Giffey, ist völlig offen. Der Kommentar von Jan Menzel.
An dieser Stelle lege ich mich fest, der nächste Boss im Roten Rathaus wird eine Frau. Und der Weg dorthin, also die nächsten anderthalb Jahre, wird verdammt spannend werden, dank Franziska Giffey. Die Bundesfamilienministerin ist der letzte Strohhalm, nach dem die Berliner SPD greift. Sie ist Projektionsfläche der Genossen, die nach einem Ausgang aus dem Jammertal suchen und in Amtsinhaber Michael Müller keine Hoffnungen mehr setzen. Giffey ist zupacken und fröhlich, bisweilen witzig, sie geht auf die Menschen zu, sie kann überzeugen und sie kann klare Kante. Doch auch für die Hoffnungsträgerin wird es kein Spaziergang werden. Die 41-Jährige hat sich bislang aus den Niederungen der Berliner Landes- und Parteipolitik vornehm herausgehalten. Ihren Law-and-Order-Kurs in Neukölln empfanden und empfinden die Linken in der SPD als blanke Zumutung. Und auch wenn sie mit einem blauen Auge davongekommen ist, kann Giffey sicher sein, dass die Affäre um ihre Doktorarbeit im Wahlkampf wieder hervorgekramt wird. Und doch hat die mutmaßlich neue Landesvorsitzende eine Chance, die Michael Müller so nie hatte. Der Machtwechsel ist für SPD-Verhältnisse geradezu unblutig verlaufen. Die wichtigsten Akteure haben sich tief in die Augen geschaut und gemeinsam einen Weg aus der Führungskrise gefunden. Das ist nicht zuletzt dem regierenden Bürgermeister geschuldet. Michael Müller kennt die Umfragen und er kennt seine Partei. Und auch wenn das eine oft bemühte Floskel ist, die SPD liegt dem gelernten Drucker, der sich aus der Tempelhofer Lokalpolitik ins Rote Rathaus emporgearbeitet hat, wirklich am Herzen. Dass er nun den Weg frei macht für Giffey, hat auch damit zu tun. Franziska Giffey ist die neue Nummer 1. Sie wird neue SPD-Landesvorsitzende und damit auch die Spitzenkandidatin bei der nächsten Wahl. Ob sie aber den Chefsessel im Roten Rathaus erobert, ist, Stand heute, alles andere als ausgemacht. In den Umfragen führen seit Monaten die Grünen mit sattem Vorsprung. Wer dort antreten wird, ist noch offen. Klar ist nur, dass es auch eine Frau sein wird. Deshalb lege ich mich an dieser Stelle auch so klar fest: Nächster Boss im Roten Rathaus wird eine Frau. So oder so.
Ein weiteres großes Thema, das seit langer Zeit die Berliner Landespolitik bewegt, ist der Mietendeckel. Die Opposition ist komplett dagegen. Sie hält die Regelung für Gift für den Wohnungsbau. Der CDU-Fachmann Stefan Evers kritisierte außerdem, dass nicht die Behördenvermieter auffordern sollen, überhöhte Mieten zu senken, sondern die Mieter das notfalls vor Gericht selbst einklagen müssen.
Das läuft auf eine Fülle von Verfahren zwischen Vermietern und Mietern hinaus. Und der Vorwurf, den wir von Anfang an erhoben haben, dass hier Mieter und Vermieter gegeneinander aufgebracht werden, der erfährt dadurch noch einmal besondere Schärfung.
Bis kurz vor Schluss war noch an dem Gesetzeswerk gefeilt worden. Nach monatelangem Ringen gab es dann am Donnerstag den großen Showdown im Parlament, die abschließende Debatte und die Abstimmung, bei der der Mietendeckel mit den Stimmen der rot-rot-grünen Koalition beschlossen wurde, gegen die der Opposition. Nina Amin berichtet.
Mietendeckeln senken, einfrieren, das macht das beschlossene Berliner Mietendeckelgesetz nun möglich. Es ist das erste bundesweit und gilt für die kommenden 5 Jahre. Stadtentwicklungssenatorin Katrin Lomscher von den Linken erklärte, die Länder hätten seit 2006 die Möglichkeit, das Wohnungswesen auf diese Weise zu regeln.
Berlin macht als erstes Bundesland davon Gebrauch, weil das in Anbetracht eines stark angespannten Wohnungsmarktes und völlig unzureichender Gegenmaßnahmen des Bundes die einzige verantwortungsvolle Handlungsoption ist.
Konkret heißt das jetzt, die meisten Mieten werden eingefroren. Auch bei Neuverträgen darf in der Regel nichts draufgeschlagen werden. Abgesenkt werden darf die Miete, wenn der Vermieter eine sogenannte Wuchermiete verlangt. Dieser Teil des Gesetzes tritt allerdings erst in 9 Monaten in Kraft. Die Mietenexpertin der SPD-Fraktion Iris Spranger verbucht den Mietendeckel als Erfolg der rot-rot-grünen Koalition, der 3 Millionen Mietern zugutekomme.
Steigende Mieten werden nach einer Phase galoppierender Preise jetzt mit dem Mietendeckel angehalten. Und diese Pause, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist bitter nötig.
Für den Oppositionsführer, CDU-Fraktionschef Burkhard Dräger, ist der Mietendeckel dagegen das falsche Instrument, um die steigenden Mieten in den Griff zu bekommen. Berlin vertreibe damit bauwillige Investoren aus der Stadt.
Ihr sogenanntes Mietendeckelgesetz aber deckelt nicht die Mieten, sondern es deckelt den Wohnungsbau. Daher muss diese unsoziale Wohnungsbaubremse gestoppt werden, meine Damen und Herren.
Auch AfD und FDP lehnen den Mietendeckel ab. Nicht zuletzt, weil sie das Gesetz für verfassungswidrig halten.
Sie haben sich entschieden, mit der heutigen Abstimmung den größten Tabubruch der jüngsten Geschichte zu begehen. Den nennen Sie Mietendeckel, wir nennen das nur noch Chaosdeckel, meine Damen und Herren.
Meinte FDP-Fraktionschef Sebastian Chaya. Katrin Schmiedberger von den Grünen räumte ein, dass es umstritten sei, ob ein Bundesland überhaupt das Recht habe, die Mieten zu regulieren.
Und ja, ich gebe zu, mit diesem Gesetz gehen einige Unsicherheiten für die Mieterinnen und Mieter einher. Es wäre unredlich, so zu tun, als würden wir jetzt alle unbeschwert ins Mieterparadies schaukeln können. Das hätten wir gerne anders gehabt, ja. Wir betreten juristisches Neuland.
Für den Berliner Senat betonte Stadtentwicklungssenatorin Lomscher, sie halte das Gesetz für rechtlich zulässig. Fest steht aber schon jetzt, dass der Mietendeckel ein Fall für das Verfassungsgericht werden wird. CDU und FDP haben sowohl auf Landes- als auch auf Bundesebene Klagen angekündigt.
Beim Hackerangriff auf das Berliner Kammergericht im September sind wahrscheinlich doch Daten abgeflossen. Im Oktober hatte Justizsenator Dirk Behrendt, Grüne, das noch bestritten. Nach einem Expertengutachten könnten aber sowohl Kontaktdaten als auch Inhaltdaten von E-Mails in falsche Hände geraten sein. Diese Einschätzung der Fachleute bestätigte Behrendt nun am Mittwoch im Rechtsausschuss. Christoph Reinhardt.
Sichere Erkenntnisse gebe es leider nicht, sagte Justizsenator Behrendt den Abgeordneten. Die Gutachter gingen aber davon aus, dass die Schadsoftware nicht nur interne Zugangsdaten des IT-Systems weitergeleitet habe, sondern auch Kontaktdaten und Inhalte aus den E-Mails der Gerichtsmitarbeiter. Diese Vermutung liege nahe, weil dies der typischen Vorgehensweise des Imhotep-Virus entspreche. Mit geringer Wahrscheinlichkeit seien die sogenannten Fachverfahren des Gerichts ausgespäht worden. In diesem Datensystem legt das Gericht unter anderem die Entscheidungen ab, Verfahrenstermine und die Stammdaten unter anderem von Beteiligten und Zeugen. Keinen Zugriff habe das Virus aber auf die eigentlichen Verfahrensakten bekommen können, weil sie immer noch ausschließlich in Papierform geführt werden. Kammergerichtspräsident Pickel hofft, dass die Trennung des Gerichts vom Internet gerade noch rechtzeitig kam. Bisher seien keine Dokumente aufgetaucht, auch Erpresser hätten sich nicht gemeldet.
Der Vorgang ist 4 Monate her. Mit jedem Tag wird deswegen die Wahrscheinlichkeit, dass Dokumente abgeflossen sind, unwahrscheinlicher. Nichtsdestotrotz sind wir in einer sehr, sehr gefährlichen Situation gewesen. Wir waren tatsächlich offen.
Etwa eine Woche lang, ohne dass die gerichtseigene IT-Abteilung den Virus bemerkte. Erst das Berliner IT-Dienstleistungszentrum ITDZ hatte den verdächtigen Datenverkehr bemerkt und eine Trennung vom Internet empfohlen. Von den gut 550 Arbeitsplätzen sind bisher nur 60 normal arbeitsfähig, berichtete der Gerichtspräsident. Er hoffe, dass im Laufe des Februars zumindest 80% der Mitarbeiter wieder einen eigenen Arbeitsplatz nutzen könnten. Das komplett neue Netzwerk werde nicht mehr in Eigenregie aufgebaut, sondern durch Mitarbeiter des ITDZ.
Und wir kommen nach Brandenburg. Der Kaufvertrag zwischen dem Autobauer Tesla und dem Land Brandenburg ist notariell beurkundet. Das wurde am Mittwoch in der dritten Sitzung der Taskforce in der Potsdamer Staatskanzlei bekannt gegeben. Die Beurkundung war schon am Montag in Berlin erfolgt. Damit ist nun der Weg frei für die Übertragung des Grundstücks in Grünheide an den US-amerikanischen Automobilkonzern. Amelie Ernst war dabei.
Ministerpräsident Dietmar Woidke sprach nach der Sitzung der Taskforce von einem weiteren bedeutenden Schritt, damit das für Brandenburg wichtige Industrieprojekt gelingen könne. Vor allen Beteiligten stehe jedoch noch ein großes Stück Arbeit, so Woidke. Wie vertraglich festgelegt, wird zu dem internen Gutachten, das den Kaufpreis von knapp 41 Millionen Euro ermittelt hatte, derzeit noch ein zweites externes Gutachten erstellt. So könnte der Kaufpreis nach Vorliegen des zweiten Gutachtens noch angepasst werden. Erst wenn Tesla den Kaufpreis bezahlt hat, geht das Grundstück in Grünheide auch in den Besitz des Konzerns über. Das 300 Hektar große Gelände wird derzeit von Müllablagerungen und Munitionsresten aus dem Zweiten Weltkrieg beräumt. Die ersten 7 gefundenen US-Fliegerbomben wurden am vergangenen Sonntag gesprengt.
Am Mittwochabend haben sich dann in Potsdam mehrere Naturschutzverbände mit Tesla-Vertretern getroffen, um sich über den Bau der Fabrik und mögliche Folgen für die Umwelt auszutauschen. Als Ausgleich für den Kiefernforst, der bei Grünheide für den Bau gerodet wird, soll neuer Wald gepflanzt werden. Philipp Barnstorff berichtet.
Mehr als 150 Hektar Kiefernwald sollen in diesem Jahr für die Tesla-Fabrik gefällt werden. Laut Landeswaldgesetz muss Tesla dafür genauso viel Wald woanders neu anlegen. Weil man für diese sogenannten Waldausgleichsflächen umständlich viele Genehmigungen braucht, hält die Flächenagentur Brandenburg solche Flächen vor. Anne Schöps von der Agentur erklärt den Stand der Dinge im Fall Tesla.
Wir haben inzwischen einen Vertrag mit Tesla geschlossen, wo 143 Hektar fixiert sind. Und diese Liste ist jetzt bei der Landesforstbehörde und wird dort geprüft, um dann im Laufe des Februar die Waldumwandlungsgenehmigung zu erteilen und damit auch die Pflicht eben als abgearbeitet zu beurteilen.
Die Landesforstbehörde hat schon zugestimmt, dass auf den Flächen Wald angelegt wird. Daher gilt auch die Zustimmung zum Tesla-Aufforstungsplan als wahrscheinlich. Allerdings fehlen in dem Plan noch 10 Hektar, damit jeder gerodete Hektar ersetzt wird. Da wird die Flächenagentur noch suchen müssen, denn ihre Vorräte an Aufforstungsflächen sind jetzt erstmal aufgebraucht. Die bereits feststehenden Flächen sind über ganz Brandenburg verteilt. Gut 44 Hektar liegen in Ostbrandenburg, etwa bei Bad Saarow und im Seeloer Raum. Aber hier entsteht nicht einfach irgendein Wald. Während bei Grünheide eine Kiefernmonokultur gerodet wird, sollen die neuen Wälder zu 50% aus Laubbäumen bestehen. Was das ökologisch bedeutet, weiß Professor Jens Schröder, Waldexperte an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung in Eberswalde.
Im Vergleich zu einem Laubmischwald, wo mehrere Baumarten beteiligt sind, da geht es natürlich nochmal viel mehr in Richtung Habitatvielfalt, ökologische Bedeutung, Anteil bei der Grundwasserneubildung. Das ist in den Laubwäldern und Laubmischwäldern viel besser.
Professor Schröder gibt allerdings zu bedenken,
das braucht Jahrzehnte, bis das wieder in diese Qualität reinwächst, was jetzt neu entsteht.
Immerhin hat die Flächenagentur schon erste Setzlinge auf einigen Flächen anpflanzen lassen. Aber bei den neu anzupflanzenden Wäldern soll es nicht bleiben. Tesla hat angekündigt, zusätzlich bereits bestehende Nadelwälder mit Laubbäumen aufzuwerten.
Und nicht nur das. Um den Schaden für die Natur so gering wie möglich zu halten, sollen tatsächlich Ameisen, Fledermäuse und Eidechsen, die jetzt noch im Kiefernwald bei Grünheide leben, umgesiedelt werden. Für den Naturschutz wird also eine ganze Menge getan. Um die Arbeitnehmerrechte in der neuen Tesla-Fabrik hat sich die Gewerkschaft IG Metall dagegen große Sorgen gemacht. Die Gewerkschaft kritisiert nämlich die Gesellschaftsform, die der E-Autobauer für seine Gigafabrik gewählt hat. Die angestrebte europäische Aktiengesellschaft nutze eine Gesetzeslücke im deutschen Mitbestimmungsrecht. Es gehe in diesem Fall um einen Missbrauch dieser Rechtsform. Die Gesellschaft sei in Düsseldorf ohne Mitbestimmungsstrukturen gegründet worden. Deshalb gäbe es auch keine Möglichkeit, eine Beteiligung der Arbeitnehmerseite im Aufsichtsrat des Brandenburger Standorts juristisch durchzusetzen. Die IG Metall fordert daher, Tesla solle die deutsche Mitbestimmung respektieren. Dazu sagte der Konzern, man werde sich an das deutsche Arbeitsrecht halten. Das hat die Brandenburger Landesregierung wiederum begrüßt. Und das war der landespolitische Wochenrückblick für Berlin und Brandenburg mit Holger Hansen.
Inforadio Podcast.